Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Es wären's Leute mit Anne Wiechels-Schnieber, Ärztin und Personalberaterin. Sie arbeiten neudeutsch als Headhunterin. Schönen guten Morgen erstmal.
Ja, guten Morgen, hallo.
Sie suchen ganz gezielt nach Führungskräften im Gesundheitswesen. Wen haben Sie denn zuletzt vermittelt?
Tja, das muss ich mal überlegen. Also eine meiner letzten Vermittlungen, die mir sehr, sag ich mal, ans Herz gegangen ist, war der Geschäftsführer einer ambulanten Kette für In-vitro-Fertilisation, also Kinderwunschbehandlung, der jetzt in der Nähe von Frankfurt lebt. Der kam aus einem ganz anderen Bereich, nämlich aus der Kreuzschifffahrt sozusagen, gesagt, das ist eine neue Aufgabe, die möchte ich annehmen, das Gesundheitswesen, da tue ich Gutes.
Aber ist jemand dahingehend auch wirklich qualifiziert? Was waren die Kriterien für Sie, um den dann zu finden?
Ja, das ist interessant. Also der hat sozusagen eine sehr breite Hintergrundausbildung einfach gehabt. Jemand, der sehr gut in der Lage ist, mit Ärzten umzugehen und gleichzeitig durch seine Erfahrung.
Aus der Schiffsbranche?
Aus der Schiffsbranche mit Kreuzfahrtschiffen, wo es ja auch sehr stark darum geht, Dienstleistungen, Kunden oder dann Patienten sozusagen zu betreuen, das hilft schon vielen. Das ist auch was im deutschen Gesundheitswesen noch nicht so eine große Rolle spielt.
Höre ich daraus, dass die Kommunikation besonders wichtig war, die Fähigkeit zu einer guten Kommunikation?
Ja, das ist sicher eins, und zwar gute Kommunikation mit einer ganz verschiedenen Menschen, Patienten, Ärzten, Pflegern, technischen Mitarbeitern im Labor. In dieser Breite, glaube ich, das ist schon eine hochkomplexe und anspruchsvolle Aufgabe.
Sie arbeiten bei einer internationalen Personalberatung, Russell Reynolds. Suchen Sie dann auch international?
Ja, sehr stark sogar. Das ist was uns auszeichnet. Wir arbeiten auch sehr international sehr eng zusammen, weil die Führungspositionen, die wir besetzen, eben nicht nur in Deutschland zu finden sind, sondern da ist es dann egal, ob jemand aus den USA oder aus Afrika oder eben aus Deutschland kommt. Da sind die Unternehmen mittlerweile so aufgestellt, dass denen vor allem wichtig ist, die richtige Person zu finden, unabhängig von der Herkunft oder von der Nationalität.
Und gerade im Gesundheitswesen gibt es ja einen riesigen Mangel an Führungskräften. Sie waren in Schweden vor 15 Jahren, sagte Ihnen jemand dort, ja, Arzt ist der nächste Lehrerberuf. Inwiefern ist das denn zu verstehen?
Naja, also Sie müssen sich vorstellen, früher war es so, da gibt es ja dieses Wort des Leibarztes, ja. Da hatte sozusagen der König oder wer auch immer, da gab es einen Arzt, der hat den sein Leben lang betreut. Oder später war es dann so, dass ein Patient von einem Arzt ausschließlich betreut wurde. Das ist natürlich heutzutage nicht mehr so, sondern heutzutage im Krankenhaus oder auch in der niedergelassenen Umgebung sind das häufig unterschiedliche Ärzte, die einen Patienten behandeln, die dann sozusagen Dinge auch übergeben, sodass der Beruf viel flexibler geworden ist. Das ist was sehr attraktiv ist, insbesondere für Frauen mit Kindern, die dann in Teilzeit arbeiten. Insofern ähnelt sich das ein bisschen dem Lehrerberuf, ne? So sagte mir derjenige das. Muss ich jetzt leider zustimmen, war damals nicht so.
Vor 15 Jahren, ja. Und wenn Sie heute mit Lehrern sprechen, dann sagen die, der Beruf ist sehr viel anstrengender geworden, sehr viel umfangreicher. Trifft das auf den Arztberuf nicht zu?
Doch, das trifft sich ja auch so. Also flexibel, dadurch, dass man eben nicht kontinuierlich verantwortlich ist, nicht 24/7 verantwortlich ist für einen Patienten. Komplexer natürlich. Man hat also viel mehr Patienten, die man sozusagen in einer Schicht, die man arbeitet, betreut. Man hat unheimlich viele Interaktionen mit Angehörigen, mit anderen Abteilungen. Also das zu managen ist schon eine richtig anstrengende Aufgabe.
Sie suchen Führungskräfte im Gesundheitswesen. 400 Arztstellen sind aktuell in Baden-Württemberg unbesetzt. Aber es gibt so viele angehende Ärzte wie noch nie. Wie passt denn das bitte schön zusammen?
Tja, das ist, wie man so schön sagt, ein multifaktorielles Geschehen. Also das hat einfach ganz viele verschiedene Gründe. Erstens, viele der Studenten, Studentinnen, die jetzt aus der Uni kommen, sind Frauen. Sowohl die Frauen als auch die Männer sagen sich, warum soll ich eigentlich 5 Tage die Woche arbeiten oder 6 Tage? Viele entscheiden sich von vornherein, dass sie sagen, ich möchte mehr Freizeit haben, arbeiten Teilzeit. Da entstehen dann Lücken.
Ja, aber es gibt ja Gemeinschaftspraxen. Der Trend dahin ist ja auch ein großer. Wäre ja zu regeln.
Stimmt, wird auch geregelt, ne? Auch in der Klinik ist das auch so. Nichtsdestotrotz gibt es dann auch wieder Mediziner, die aus dem Medizinberuf weggehen, so wie ich das ja auch an einem Punkt gemacht habe, sich andere Tätigkeitsbereiche suchen, sei das in der Industrie, also Medizintechnik oder Pharma. oder in der Wissenschaft. Und dann ist es so, dass wir auch sehr viele Krankenhäuser immer noch haben, mehr als in vielen anderen Ländern, wo Personal auch vorgehalten werden muss. Müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie eine Abteilung haben, dann kommen da Patienten und dann müssen da auch Ärzte sein. Wenn die nur zur Hälfte belegt ist, dann kann man nicht sagen, so jetzt geht, dann haben wir eben zwei Ärzte weniger, sondern die müssen ja trotzdem da sein, falls dann Notfälle reinkommen. Ne? So, und auch da ist es so, dass viele Ärzte da sein müssten, die so eben aus der Uni noch nicht herauskommen.
Ja? Aber dieser riesige Mangel, wie ist der noch zu erklären? Also ist der NC womöglich zu hoch? Auch da gab es ja Überlegungen, sucht man sich vielleicht die falschen Leute aus?
Ja, das ist eine ganz schwierige Diskussion. Also es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, der NC ist hoch. Im Moment haben wir unheimlich viele Bewerber. Wir müssen einfach mehr Leute zulassen. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, weil die Anzahl der Ärzte in den letzten 20 Jahren stetig gestiegen ist. Wir haben mehr Ärzte, als wir jemals in Deutschland hatten und in Wirklichkeit auch pro Einwohner gerechnet mehr Ärzte nochmal als in vielen anderen Ländern. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sondern unsere Strukturen sind eben auch sehr stark segmentiert. Also wir haben immer noch eine Struktur, wo es die Krankenhäuser gibt, die separat arbeiten, die Praxen, die separat arbeiten, dann viele andere Bereiche, Physiotherapie, die separat arbeiten. Da ist wenig integriert und es wird wenig zusammengearbeitet. Das ist ein ganz großes Problem.
Wäre das denn die Lösung? Lockt das dann alleine die Ärzte, wenn man zusammenarbeitet?
Das ist nicht die Lösung, aber da gibt es sehr viele Überschneidungen, wo man, glaube ich, mit weniger auch ärztlichem Personal oder auch in mehr Zusammenarbeit mit ärztlichem und nicht ärztlichem Personal eine bessere Versorgung gewährleisten könnte. Also Beispiel, in Schweden oder auch in vielen anderen Ländern gibt es dieses System des niedergelassenen Arztes, der gar nicht mehr in der Klinik arbeitet, gar nicht so, sondern das sind Ärzte, die arbeiten in ihrer Praxis 50% der Zeit und 50% der Zeit arbeiten die am Krankenhaus.
Aber wäre ja zum Beispiel für niedergelassene Ärzte hier auch keine Option. Denn alleine in den kommenden Jahren werden wohl 500 Hausarztpraxen auch nicht besetzt werden können. Welche Lösung gibt's da?
Auch da, glaube ich, ist diese alte Struktur des einzelnen Hausarztes, der seine Bevölkerung in einem kleinen Dorf versorgt, die wird es so, denke ich, nicht mehr geben. Sondern es wird Gemeinschaftspraxen geben, wo man sich die Arbeitszeit besser einteilen kann, wo man Sprechstunden besser abdecken kann. Also wenn Sie überlegen, wie Ihr Hausarzt, mein Hausarzt hat geöffnet, 8 bis 12, aber 3 bis 5, ne? Mhm. Besser ist es, sich mit, und das entspricht auch viel mehr der jetzigen Generation, zu sagen, wir arbeiten im Team, wir sind vielleicht auch samstags da, vielleicht auch sonntags da, können das abdecken. Und haben dann können diesem Mangel auch entgegenwirken.
Aber ja, in einer alternden Gesellschaft, die womöglich dann auch noch längere Anreisewege in Kauf nehmen müssen, ist das ja wiederum ein großes Problem.
Auf den ersten Blick ja. Auch da, glaube ich, gibt es eine Menge Ansätze, die auch in anderen Ländern schon praktiziert werden, zu sagen, man geht raus, der klassische Hausbesuch sozusagen, auch der kann verändert werden, dass eben auch nicht ärztliches Personal, Pflegepersonal, was sehr gut qualifiziert ist, kommt, Patienten versorgt. Auch da gibt es immer noch viel zu wenig Zusammenarbeit, auch viel zu starkes Denken. Es muss immer der Arzt sein, der versorgt. Ganz häufig können das, glaube ich, auch andere Berufe, die hochqualifiziert sind, gut gewährleisten. Da bin ich sehr geprägt durch meine Zeit in Schweden, wo die Rollenverteilung einfach eine andere ist.
Wie dringend ist der Wandel denn eigentlich nötig?
Der Wandel ist aus unserer Sicht jetzt noch gar nicht so dringend, weil man sagen könnte, es läuft doch alles. Wir leben in einem Land, wo die Gesundheitsversorgung sehr gut ist.
Wir hatten es gerade eben, 400 Arztstellen in Baden-Württemberg sind nicht besetzt. So gut sieht es nicht aus.
Ganz genau. Deswegen wird das was sein, was uns dann sehr schnell überrollt. Und insofern sage ich, das ist natürlich wahnsinnig dringend, auch wenn man es jetzt noch nicht unbedingt spürt, ja, weil man die Entwicklungen, die kommen, die werden dann sehr schnell gehen, sei das die Digitalisierung, mit der man umgehen muss. Den Arzt wird man nicht unbedingt immer in Person sehen, sondern vielleicht über FaceTime oder ein Video. Unterschiedlichste Sachen wird es geben und darauf müssen die zukünftigen Ärzte und auch Führungskräfte vorbereitet sein und da muss man die richtigen Leute finden.
Pilotprojekt ist gerade gestartet die Woche, was Sie gerade ansprechen, über Video, eine Videosprechstunde in Baden-Württemberg, Doc direkt. Aha. Ist das die Zukunft? Was halten Sie davon?
ich glaube, und das ist ähnlich wie auch in meinem Beruf, wo wir die Regel haben, man muss eine Person immer einmal direkt und in persona sehen, um sich einen Eindruck zu machen, um zu gucken, kann ich die Person fühlen, was da habe ich was in der Hand. Ich glaube, Kontakte danach können sehr gut über digitale Medien, sei das FaceTime oder Videosprechstunde sein. Das sehe ich als einen riesengroßen Vorteil.
Bedeutet aber eben auch für die alternde Gesellschaft, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Die Möglichkeiten gibt es ja oft gar nicht.
Das ist richtig. Auch da muss es in den Kommunen, in den Dörfern, in den Städten, müssen diese Menschen an die Hand genommen werden und herangeführt werden. Es kann zum Beispiel sein, dass man da vielleicht einen Ort hat, einen Platz, wo die Patienten dann hinkommen, wo sie betreut werden, um über Video mit einem Arzt zu sprechen. Und wo aber entsprechend die Nachsorge und die ganze Betreuung drumherum dann vielleicht nicht unbedingt von Ärzten, sondern von anderen kompetenten Mitarbeitern gewährleistet wird. Das sehe ich als ganz unproblematisch. Geht dann viel mehr um die Betreuung als um die wirkliche Diagnose oder die Therapiestellung.
Gesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, er will Terminservicestellen ausbauen, bei denen sich Versicherte einen Behandlungstermin bei einem Facharzt in der Nähe ihres Wohnortes geben lassen können. Mhm. Ist das so der richtige Ansatz?
Das ist ein Ansatz von vielen. Der ist grundsätzlich erstmal, ist das ein guter Ansatz. Nur sage ich aus eigener Erfahrung, gesetzlich versichert. Natürlich muss man manchmal länger warten auf Facharzttermine. Nochmal, wenn ich das vergleiche mit Wartezeiten international, warten wir hier so gut wie gar nicht. Ne? Wenn ich sage zwei Monate auf einen Vorsorgetermin beim Hautarzt, wo ist das Problem?
Ne? Wie lange ist es woanders?
Das kann gut 6 Monate sein, aber warum soll ich sowas nicht auch 6 Monate im Voraus planen, wenn das eine Vorsorgeuntersuchung ist, die ich sowieso alle 2 Jahre zum Beispiel durchführe? Ne? Ich glaube, dass wir in unserem Gesundheitssystem in Deutschland, wenn es kurzfristig ist, wenn es ein Notfall ist, dass wir da kein Problem haben, aber dass solche sozusagen Terminvergabestellen, auch da gibt es ja übrigens Unternehmen, die das schon digital machen, sehr hilfreich sein können.
Die Notaufnahmen werden aber auch oft missbraucht als Praxen, weil man glaubt, da werde ich eben auch schnell behandelt. Also da scheint der Frust natürlich auch besonders groß zu sein. Ja. Gibt es irgendeine Lösung dahingehend?
Ja, das ich wünschte, da gäbe es eine schnelle Lösung. Das ist was, was ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut kenne und was wirklich ein riesengroßes Problem ist. Das Gefühl da ist auch, ich könnte da hingehen und da wird auch mein Rückenschmerz, den ich seit 3 Wochen habe, nachts um 12, da kümmert sich dann jemand darum. Da glaube ich, ist es wichtig, auch Alternativangebote zu schaffen, nämlich Praxen, die vielleicht andere Öffnungszeiten haben, wo man weiß, da kann ich auch hingehen, da wird mir auch geholfen. Und auch Aufklärung zu schaffen. Ich halte da Aufklärung für sehr, sehr wichtig, zu sagen, das ist eben nicht die erste Anlaufstelle.
Und die Kliniken als Wirtschaftsbetrieb, um den Patienten geht es schon lange nicht mehr. Den Eindruck, den haben viele Patienten. Sie haben sich mit diesem Spannungsfeld Wirtschaft und Medizin intensiv beschäftigt und haben sich die Frage auch gestellt, darf man mit Medizin Geld verdienen? Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?
Ja, auch hier gibt es keine einfachen Antworten. Sie arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gibt auch private Sender. Ist das schlimm sozusagen? Verdienen die mehr Geld damit? Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dieses Spannungsfeld zu akzeptieren und auch darüber zu sprechen, weil es das nun mal gibt. Man muss sagen, dass Kliniken natürlich Geld verdienen müssen, denn Kliniken müssen auch investieren in neue Geräte, in mehr Personal, auch in höhere Gehälter. Wir haben gerade einen neuen Tarifabschluss jetzt gehabt. Also Gehälter auch von Pflegepersonal und so weiter werden jetzt nochmal deutlich erhöht werden. Insofern, ja, müssen Geld verdienen. Die Frage ist, zu wessen Gunsten, zu wessen Lasten.
Und genau da kommt der Patient ja ins Spiel. Denn der fragt sich oft, ja, ist das jetzt wirklich gerechtfertigt, dass ich jetzt überwiesen werde und sage, ich muss in dieses MRT rein? Oder ist es vielleicht nur der Grund, weil dieses teure Gerät eben auch abbezahlt werden muss? Wie hat der Patient dahingehend eine Handhabe?
Also das Erste ist, glaube ich, ganz wichtig, sich immer gut zu informieren. Wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit, als Patient sich gut zu informieren.
Klassisch die zweite Meinung einholen.
Auch das Internet zitieren. Es gibt ja viele Foren, wo diskutiert wird. Da schreit jetzt jeder Arzt, der uns zuhört, um Gottes Willen, das mag ich gar nicht, der informierte Patient. Ich halte das für sehr wichtig, weil das natürlich gibt. Die Überversorgung oder sozusagen Untersuchungen oder Maßnahmen, die so vielleicht gar nicht notwendig sind. Und dann auch das Vertrauen, glaube ich, auf die eigene Intuition. Also nicht bei jeder Erkältung muss man ein MRT der Nasennebenhöhlen machen, sondern erstmal gucken, geht es vielleicht nach einer Woche wieder weg.
Aber da kommt dieses Spiel Vertrauen wieder rein, ja, was so wichtig ist, Arzt und Patient. Was Sie eben angedeutet haben, aufgrund des Wandels im Gesundheitswesen, ist es in Zukunft gar nicht mehr so einfach, weil es natürlich auch sehr viele Wechsel bei den Ärzten gibt.
Ja. Ich glaube, deswegen ist die Rolle eines sehr starken, sehr gut ausgebildeten Hausarztes, der Patienten auch über einen längeren Zeitraum kennt, eine wichtige. Die Rolle wird, glaube ich, immer wichtiger und wird auch gestärkt werden, soll auch gestärkt werden, weil da dann die Kontinuität stattfindet und da auch stattfindet zu sagen, ist diese Untersuchung jetzt wirklich notwendig? Wann musst du ins MRT und wann musst du nicht ins MRT? Zusätzlich wird die Technik deutlich einfacher werden, wie das in allen Bereichen ist, die Digitalisierung etc., sodass die Technik einfach zusätzlich da sein wird und sich diese Frage, muss das jetzt sein, eine teure Untersuchung oder nicht, die wird sich weniger stellen in Zukunft.
Sie haben gerade die starke Rolle des Hausarztes angesprochen und tatsächlich ist es aber so, dass die Hausärzte natürlich langfristig einfach fehlen werden. Also insofern geht dieser Wandel im Gesundheitswesen doch in eine komplett falsche Richtung.
Ja, auch da gibt es ja viele Ansätze zu sagen, wie können wir das fördern? Also wie können wir die hausärztliche Versorgung auch in der Fläche, im Land, wie auch in Städten, wie können wir das fördern, wie können wir das stärken? Gibt Angebote für Studenten zu sagen, wenn die sich verpflichten über einen bestimmten Zeitraum, irgendwo zu sein, kriegen die ein höheres Gehalt oder kriegen Räumlichkeiten gestellt etc. etc. Das wird jetzt zunehmend angenommen. Da sieht man schon erste Bewegungen. Und ich glaube auch, dass bei der zunehmenden Ausdifferenzierung der Fächer, also zum Beispiel in der Gynäkologie gibt es Leute, die nur noch Geburten machen, nur noch Operationen. Da gibt es viele Ärzte, junge Ärzte, die sagen, nein, ich möchte eigentlich das Gesamthafte. Ich möchte den ganzen Patienten sehen und ich möchte den in seinen gesunden Phasen, aber auch in seinen kranken Phasen begleiten können. Also das Berufsbild an sich gewinnt schon eher an Attraktivität. Die Frage ist, wie wird es dann umgesetzt?
Anne Wichelt-Schnieber, Ärztin und Personalberaterin, als Headhunterin einer internationalen Personalberatung, suchen Sie nach Führungskräften im Gesundheitswesen. Wenn Sie jetzt einen Auftrag reinbekommen, wie gehen Sie vor?
Tja, als erstes freue ich mich. Und dann ist es so, dass man intensiv bespricht mit dem Klienten, was für eine Person wird da gesucht? Natürlich von den fachlichen Qualifikationen, das ist noch der einfachere Teil, aber dann vor allen Dingen von den persönlichen Kompetenzen. Also was muss derjenige mitbringen im Sinne von Führungsqualitäten? Ist das jemand, der ein Unternehmen, dem es nicht so gut geht, sanieren kann? Oder ist das jemand, der ganz stark Wachstum fördern kann? Oder ist das jemand, der was stetig ist, einfach so weiterführt? Das sind oft ganz unterschiedliche Persönlichkeiten.
Was kommt denn ganz besonders häufig vor bei Ihnen im Gesundheitswesen? Gibt es da Kriterien, die meistens angefordert werden?
Ja, da ist es ganz stark so, dass die Kombination aus einer Fähigkeit, strategisch zu denken und gleichzeitig gut zu sein in Marketing und in Vertrieb, Wachstum zu generieren, dass das eine wichtige Kombination ist, die es so vorher auch nicht gab. Müssen Sie sich vorstellen, früher ist man hingegangen, da hatte man irgendwie einen Beutel, den hat man verkauft ans Krankenhaus, da war nicht so viel Strategie dabei. Jetzt gibt es sehr viel Innovation, es gibt neue Themen, es gibt ganz andere Versorgungsmodelle. Das muss man verstehen und begreifen und auch in der Lage sein, einem Kunden das zu vermitteln.
Und als Headhunterin gehen Sie ja anders vor als bei Bewerbern, die schreien, hier bin ich, sondern Sie suchen die vielleicht gerade eben nicht schreien, hier bin ich. Wie kommen Sie auf die?
Ja, und zwar genau die suchen wir. Und die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie wechseln wollen oder dass es eine tolle Opportunität gibt, die finden wir in ganz unterschiedlichen Wegen. Wir holen uns viele Empfehlungen ein, sprechen mit vielen Menschen. Wir haben auch ein bestehendes großes Netzwerk, in dem wir agieren, wo man schon weiß, das könnte eigentlich die richtige Person sein. Und dann geht es darum, in intensiven Gesprächen jemanden davon zu überzeugen, dass genau das vielleicht der ganz wichtige nächste Schritt in der Karriere sein könnte für ihn.
Welche Reaktionen bekommen Sie denn,
tja,
wenn Sie jemanden ansprechen?
Von Erstaunen über Lachen, dann meistens über eine Phase hinweg auch Freude darüber, dass man an die Person gedacht hat und dass man auch so hartnäckig ist zu sagen, du, ich glaube, das ist das Richtige für dich. Und die dann über diesen Weg auch zu begleiten.
Aber dass Sie überzeugt sind, muss ja auch erstmal ein Prozess stattfinden. Sie müssen sich so einer Person ja auch nähern. Wie machen Sie das? Die kennen Sie ja erstmal nicht.
Das ist richtig. Wir führen am Anfang eines solchen Prozesses sehr intensive Gespräche, machen in Teilen auch Assessments, also bestimmte psychometrische Tests, die Sachen. Aber das Gespräch ist natürlich das Allerwichtigste. Das dauert üblicherweise 1,5 bis 2 Stunden, das erste Gespräch, wo wir genau verstehen wollen, was treibt so eine Person an? Wo kommt die her? Wo möchte die hin? Warum möchte die unbedingt eine Führungsposition haben? Ist die motiviert davon, Personen zu führen? Ist die motiviert von einem Produkt, Innovation zu schaffen, etwas groß zu machen?
Wie kriegen Sie das raus?
Ich glaube, es ist eine Kombination. Das eine ist, ich frage viel darüber, wo kommt die Person her? Was ist der Familienhintergrund? Hat die Person Geschwister? Wie war das Aufwachsen in der Schule, im Studium? Warum sind bestimmte Entscheidungen getroffen worden? Das sagt einem sehr, sehr viel darüber, wo eine Person auch jetzt steht und vielleicht hin möchte. Das ist ungewöhnlich. Das machen wahrscheinlich nicht viele Headhunter. Mir hilft das immer sehr. Zum Zweiten arbeiten wir sehr stark evidenzbasiert. Also wir gucken, was hat die Person eigentlich in der Vergangenheit wirklich gemacht und erreicht, an konkreten Beispielen. Auch daraus lässt sich sehr stark ableiten, wie wird die Person in Zukunft agieren und handeln.
Jetzt heißt es nur, in der jungen Generation, die wollen gar nicht mehr führen. Stellen Sie das fest?
Ja, das stellen wir deutlich fest. Und das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn die sogenannte Generation Y in die Position kommt, wo sie dann eigentlich führen soll, sagt, nee, das möchte ich eigentlich nicht, das ist mir zu anstrengend. Oder aber, und das ist der konstruktive Ansatz zu sagen, wir möchten anders führen. Ich habe in Schweden schon vor 15 Jahren während meines Studiums gesehen, da teilen sich mehrere Personen eine Chefarztposition. Das ist fachlich aufgeteilt, jeder macht das, was er am besten kann. Trotzdem gibt es intensiven Austausch, auch darüber, wie man mit jüngeren Ärzten umgeht, wie man die ausbildet und wie man bestimmte Prozesse einführt in einer Abteilung, die dann eben doch gleiche Standards haben.
Heißt aber auch, die junge Generation möchte eine größere Bequemlichkeit, wenn man das jetzt mal so formuliert, und der Job muss attraktiver werden. Die Bereiche unterstützen Sie ja auch, danach gucken Sie ja auch. Was ist denn so eine besondere Attraktivität, worauf die junge Generation guckt?
Also besonders wichtig ist, glaube ich, genug Zeit zu haben, insbesondere für die Familie. Es wird ja oft vorgeworfen, es ginge um Freizeit. Ich glaube, Familie spielt eine deutlich wichtigere Rolle für die Generation. Das Gefühl, ich möchte abends meine Kinder sehen, ich möchte die vielleicht vom Kindergarten abholen. Das ist möglich, indem man sich eben Stellen zum Beispiel teilt, indem man sagt, man legt Meetings nicht unbedingt auf 17 Uhr am Abend und man baut sich die Konstrukte so, dass jeder dafür auch Zeit hat. Das ist ein besonderer Attraktivitätsfaktor, den man auch immer häufiger findet, muss man sagen, gerade im Arztberuf.
Aber da braucht es eben auch mehr Ärzte, denn die aktuellen reichen dahingehend nicht aus. Ist das eigentlich unterschiedlich bei Männern und Frauen, wenn Sie jetzt gerade auch die Teilzeit ansprechen?
Also es gibt immer noch einen Trend, dass Männer häufig das Gefühl haben, es könnte ihrer Karriere schaden. Ich habe jetzt gerade einen ganz konkreten Fall im Freundeskreis, wo der Mann eigentlich 50% der Elternzeit nehmen wollte und dann gesagt hat, ach, vielleicht verschlechtert das meine Chancen. Das gibt es schon immer noch. Ich glaube, das wird werden. Ja, da wird es einen deutlichen Trend dazu geben, dass das viel normaler wird. Da sind wir auf einem frühen, aber ganz guten Weg.
Sie begleiten Führungskräfte dann ja auch auf ihrem Weg. Was sind denn da große Herausforderungen, die dann auf Sie zukommen?
Auf die Führungskräfte?
Na, speziell auf Sie als Headhunterin.
Ja.
Das ist ja Ihr Job dann.
Ja. Also ich glaube, eine wichtige Sache ist es, wenn wir jemand neu in einen Job vermitteln, wie können wir sicherstellen, dass der auch erfolgreich sein wird da? Das hängt eben nicht nur davon ab, ist das eine kompetente, führungsstarke Person, sondern das hängt auch davon ab, wie ist die Kultur des Unternehmens, kann der sich da gut einarbeiten, wird er da gut integriert, gibt es vielleicht im Unternehmen auch Widerstände dagegen, dass da jemand Neues kommt. Sowas muss man immer mit einbeziehen in die Überlegungen. Dieses sogenannte Onboarding, also das Begleiten über eine Eingewöhnungsphase hinweg, ist extrem wichtig. Gleichzeitig geht es natürlich auch darum, ist eine Führungskraft dann wirklich die richtige für den Job? Ist das, was ich möchte? Das sind andere Aspekte.
Von der Ärztin ging es für Sie zur Headhunterin. Was mache ich denn, wenn Sie auf jemanden zukommen und sagen, so, ich will Sie jetzt? Da gibt es doch wahrscheinlich ganz unterschiedliche Prozesse, die in einer Person ablaufen.
Ja, da bin ich mir sicher. Ich rate immer als erstes zu größtmöglicher Offenheit, weil was auch immer da kommt, wenn man angesprochen wird, sich das anzuhören, zu hören, was einem jemand anzubieten hat oder ein Gespräch zu führen, gibt einem erstmal eine neue Perspektive, einen neuen Horizont, auch wenn man am Ende entscheidet, das ist nichts für mich oder das möchte ich nicht. Alle Personen, Kandidaten, mit denen ich spreche, empfinden das initial erstmal als eine Bereicherung.
Wobei Sie natürlich für Veränderung stehen. Veränderung schafft immer Ängste. Damit müssen Sie ja auch umgehen. Was ist also dahingehend für den Angesprochenen der beste Weg, sich da auch zu strukturieren und sicher zu fühlen, obwohl Sie ja vielleicht auch eine Bedrohung sein können?
Ja, das Thema ist wichtig. Angst nehmen kann man durch Aufklärung. Sich zu informieren, sich mit anderen auszutauschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, zu schauen, was erwartet mich da, die handelnden Personen kennenzulernen und dann auf die Intuition zu vertrauen und manchmal auch zu sagen, da gibt es Angst, aber vielleicht springe ich trotzdem, vielleicht habe ich Mut. Und wenn nicht dieses Mal, dann das nächste Mal.
Gerade im Gesundheitswesen ist es ja so wichtig, auch ein Vertrauen zum Arzt zu haben und dass die Ärzte dann auch beständig vor Ort sind. Genau das nehmen Sie ja den Patienten. Sie sind ja dahingehend auch eine Bedrohung für den Patienten. Warum schaffen Sie denn Ihrer Meinung nach dennoch etwas Gutes?
Ich hoffe, dass wir keine Bedrohung oder ich keine Bedrohung bin für den Patienten. Wir bringen dann einen Arzt ja woanders hin, wo er wieder Gutes tun kann und da ist für Patienten. Wir hatten vorhin über alternative Modelle gesprochen. Wie kann man Versorgung gewährleisten für alle? Das Thema Video, neue Medien zu nutzen, neue Techniken zu nutzen. Dahin geht, glaube ich, der Weg.
Aber auch das schafft natürlich vielen Patienten einfach Angst. Gerade die alternde Gesellschaft, die damit nicht klarkommt. Wie werden Ärzte, wie begleiten Sie Ärzte vielleicht auch dahingehend, auf den Patienten einzuwirken und dahingehend Ängste zu nehmen? Die Kommunikation ist doch da gerade so wichtig und die scheint aber immer mehr zu kurz zu kommen.
Das ist sehr richtig. Das ist auch was in der Ausbildung von Ärzten, zumindest als ich ausgebildet wurde, noch zu kurz kam, was sich, denke ich, gebessert hat. Wo aber noch viel zu tun ist. Ich wünschte, das wäre meine Aufgabe. Da ist meine Arbeit natürlich irgendwann auch Grenzen gesetzt. Was wir aber tun, ist, sehr offen und sehr ehrlich Feedback zu geben. Und auch das kann ich raten. Headhunter sind auch dazu da, einem zurückzuspiegeln, was sind denn Stärken, was sind denn Schwächen. Und da so ehrlich zu sein, wie andere Personen das vielleicht nicht sein können, weil man in Strukturen ist. Nutzen Sie das, hören Sie zu. Ich habe da die besten Gespräche, wenn man Leuten Dinge zurückspielt, die sie so vorher noch nicht gesehen haben.
Gilt das vielleicht auch sogar für den Patienten, dass der Patient dem Arzt etwas zurückspiegelt?
Ich wünschte, das würde viel mehr passieren. Und zwar nicht erst hinterher in Form eines Feedbacks im Internet, sondern in der direkten Konversation zu sagen, ich brauche jetzt mehr Zeit, ich brauche jetzt mehr Informationen. Ganz konkret zu sagen, mein Angehöriger fühlt sich nicht eingebunden. Das kann viel mehr stattfinden, auch da möchte ich ermutigen.
Sie sind von der Ärztin zur Headhunterin geworden und haben in vielen Ländern studiert, eine spannende Biografie. Sie sind in Hamburg aufgewachsen, haben in Berlin studiert, sind nach Schweden gegangen, Chile und Südkorea. Das klingt so, als wären Sie ein Mensch, der unglaublich gerne unterwegs ist.
Das ist so. Es gibt einfach zu viel zu lernen und zu viel zu erfahren, als dass ich das nicht hätte machen können. Mir hat das immer viel Spaß gemacht. Das ist Teil meines Werdegangs und dessen, wer ich bin jetzt.
Was treibt Sie denn da an? Welcher Studienort hat Sie womöglich am meisten geprägt?
Ach, das kann man so gar nicht sagen. Ich denke, die Zeit in Schweden war am längsten und die Art, wie die Gesellschaft, wie da strukturiert ist, offener, freier, in vielen Dingen liberaler auch, das hat mich sehr geprägt, auch vor allen Dingen im Umgang zwischen den verschiedenen Professionen im Krankenhaus. Also die fehlende hierarchische Struktur zwischen Ärzten und Pfleger, sondern die intensive Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das ist was mich immer noch bis heute sehr beeindruckt und wo ich mir wünschen würde, es wäre in Deutschland auch so.
Sie sind Internistin und sind dann in den Bereich des Personalberatung gewechselt. Was hat Sie denn von der Ärztin zur Headhunterin werden lassen? Gab es da einen speziellen Auslöser?
Das war ein Weg, wo man im Nachhinein sagen könnte, das war geplant, das war eigentlich Zufall, wobei der Beruf dem des Arztes gar nicht unähnlich ist. Ich bin übrigens keine Fachärztin, muss ich nur noch mal dazu sagen, aber ich habe in der inneren Medizin gearbeitet.
Und Sie sind dann immer wieder rein in den Beruf und haben auch immer wieder daran gearbeitet.
Genau. auch bis heute ist das ein Beruf, den ich sehr gerne gemacht habe und auch immer wieder sofort machen würde. Die Arbeit mit den Patienten. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne die Hälfte der Woche Ärztin sein und die andere Hälfte der Woche Personalberaterin. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder zurückgegangen bin, weil ich glaube, dass der Kontakt mit der Basis und mit dem, was dort passiert, sehr wichtig ist.
So wie Sie den Wandel im Gesundheitswesen beschrieben haben, scheint das der Realität in Zukunft gar nicht so fern zu sein. Ist das richtig?
Also dieser spezielle Fall wahrscheinlich schon, aber grundsätzlich gibt es sehr viel mehr Offenheit oder wird es sehr viel mehr Offenheit geben für solche Modelle. Ich habe einen Freund, der in Teilen als Pilot arbeitet und auch als Arzt. Also sowas wird es immer mehr geben, das ist sicher.
Bedeutet für den Patienten in Zukunft, wie müssen wir uns auf die Ärzte der Zukunft einstellen?
Wenn ich das wüsste. Ich glaube, das Thema Vertrauensbasis, enge Vertrauensbasis mit dem Hausarzt oder mit den Hausärztinnen, die in der Praxis dann vor Ort sind, das halte ich für das Allerwichtigste. Das ist die Basis, auf der man alles Weitere gut gestalten kann.
Umso erschreckender, wir hatten diesen Punkt schon mehrfach heute, ist es aber zu hören, dass in den kommenden Jahren allein nur in Baden-Württemberg 500 Hausärzte fehlen. Also zum Schluss der Sendung nochmal ein Appell an die Hausärzte vermutlich, oder?
Auch das, wie gesagt, die Attraktivität, die ist deutlich besser geworden. Und es gibt viele, viele Anreize, Hausarzt zu werden. Dennoch sicher auch Appell, das ist ein hochspannender Beruf, in dem man den Menschen als Ganzes begreifen kann und ihn begleiten kann über einen kürzeren oder auch längeren Zeitraum.
Ärzte, sagt man, sind die schlechtesten Patienten. Wie ist es, wenn Sie zum Arzt müssen?
Ja, ungern. Kann ich nur bestätigen.
Wann waren Sie zuletzt?
Es ist schon länger her, ich glaube ein paar Monate. Ja. Aber auch da muss man durch. Ja. Das tut eigentlich auch ganz gut, weil einem dann wieder klar wird, wie es ist, auf der anderen Seite zu sitzen. Das ist eine extrem wichtige Erfahrung.
Anne Wichel-Schnieber, herzlichen Dank, alles Gute.
Danke Ihnen.
Eins gehört.